Wir feiern heute die Auferstehung Christi. Aber die Auferstehung Christi würde nichts wert sein für uns persönlich, wenn es nicht Folgen für uns hätte. Welchen Wert hätte es für uns, wenn wir wüssten, dass Gott selbst Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, ohne dass es irgendeinen Einfluss auf unser Leben hätte? Was würde es bedeuten, wenn wir trotzdem für alle Ewigkeiten sterben würden und keine Hoffnung des ewigen Lebens hätten? Aber so ist es nicht. Wir wollen uns heute über die Auferstehung Christi Gedanken machen, indem wir uns Gedanken machen, was es für uns praktisch bedeutet. Wir wollen unseren Blick nach vorne richten und uns Gedanken machen, was erwartet uns nach unserer Auferstehung. Wenn es wirklich wahr ist, und es ist wahr, dass Christus auferstanden ist, hat das gewaltige Folgen für uns. Worauf wir hoffen, bestimmt, wie wir heute unser Leben leben. Wohin wir wollen, so bereiten wir uns auch vor. Wir haben gestern Abend unsere Koffer gepackt, weil wir heute nach Wolin fahren. Das heißt, die Erwartung dessen, was uns heute erwartet, hat unseren Tag gestern bestimmt. Und es hat auch bestimmt, was in unser Koffer kommt. Wir haben nicht Schwimmsachen für den Strand gepackt, sondern wir haben auf die Wettervorhersage geschaut und gesehen, dass es nachts doch ziemlich kühl wird, auch wenn es tagsüber uns schönes Wetter erwartet. Und wir würden auch nicht zum Strand fahren und so uns anziehen, als würden wir in die Antarktis fahren. Niemand fährt zum Strand und nimmt seine Winterjacke mit und seine Thermounterhosen und was man alles sonst für die Antarktis braucht. Und jemand, der klettern will, der wird nicht seine ganze Ausrüstung, sein halbes Zuhause packen. Das ist bei uns manchmal so, wenn ich das Auto anschaue, wenn wir in Urlaub fahren, denke ich, die halbe Wohnung ist im Auto. Wir würden das nicht machen, wenn wir uns auf diesen Berg bewegen würden. Also das, was uns erwartet, bestimmt, wie wir uns heute verhalten. Und die große Frage für uns ist, leben wir mit der Erwartung des Himmels? Leben wir mit der Erwartung der Auferstehung? Packen wir sozusagen Tag für Tag unsere Sachen für den Himmel? Weil das ist, was heißt, Jesus Christus zu erwarten. Das heißt es, die Koffer zu packen in der Erwartung, dass Jesus Christus einst wiederkommt. Und es macht auch einen großen Unterschied, wie wir uns den Himmel vorstellen. Je nachdem, wie wir uns den Himmel vorstellen, so werden wir uns darauf auch vorbereiten. Und deswegen schweigt die Bibel nicht über den Himmel und das, was uns erwartet. Es ist nicht so, dass die Bibel uns gar nichts sagt und es einfach nur eine Überraschungsbox ist mit einem großen Fragezeichen. Wir wissen nicht, was da drin ist. Nein, die Bibel spricht sehr viel über das, was uns erwartet. Was ist die Hoffnung, auf die wir hinleben? Und ich möchte mit euch heute mit Offenbarung 21 starten, dass wir die Kapitel 21 und 22, also an diesem Sonntag anfangen und nächsten Sonntag hoffentlich beenden. Die zwei letzten Kapitel in der Bibel, die Kapitel, die uns von dem neuen Himmel und der neuen Erde erzählen, um unsere Hoffnung zu steigern, um unsere Vorfreude zu steigern, um unseren Blick auf den Himmel auszurichten. Und wir wollen zuerst uns die himmlische Neuheit in Offenbarung 21, Vers 1 und 2 anschauen. Und Offenbarung 21 folgt nach Offenbarung 20. Und Offenbarung 20 ist die Rede von dem tausendjährigen Reich, wo Satan gebunden wird für 1000 Jahre und die Christen, also die Gemeinde, mit Christus regieren wird. Dann wird Satan wieder rebellieren und es wird das endgültige Gericht geben. Also das Gericht von dem großen weißen Thron. Und Offenbarung 21 geht dort weiter, wo Offenbarung 20 aufgehört hat. Nämlich mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und ich möchte mit euch Stück für Stück uns durch das Kapitel heute arbeiten, in vier Punkten hier durchgehen. Und so möchte ich mit den Versen 1 bis 2 anfangen. Dort heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das ist, was uns nach der Auferstehung erwartet. Wenn wir mit Christus auferstehen werden, haben wir noch das tausendjährige Reich vor uns. Aber das ist sozusagen die Ewigkeit. Das ist das, was uns für alle Ewigkeiten erwarten wird. Und Johannes beschreibt das, dass er sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Neu hier ist nicht in dem Sinne, also im zeitlichen Sinne, gemeint, so wie es ist erst eine kurze Zeit bestehen, sondern ich denke, die Betonung hier ist, es ist auf der Qualität. Es ist besonders, es ist neu. Es ist nicht veraltet und alt geworden, sondern es ist perfekt und neu. Das ist, was uns erwartet. Ein neuer Himmel und ganz wichtig, auch eine neue Erde. Schaut mal, wie er es begründet. Denn, also der neue Himmel und neue Erde sah er, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Der neue Himmel und die neue Erde stehen im Kontrast zur ersten Himmel und zur ersten Erde. Erster Himmel und erste Erde ist das, wo wir uns heute befinden. Das ist der erste Himmel und die erste Erde. Und die gibt es nicht mehr. Sie wurde vollkommen, also in 2. Petrus heißt es, dass die Elemente zerschmelzen werden. Und Gott macht etwas vollkommen Neues daraus. Und dann heißt es auch, dass es kein Meer geben wird. Und es kann sein, dass einige von euch jetzt trauriger sind. Es gibt kein Meer mehr, wie schade. Und wenn wir unsere Erde betrachten, ist es schon spannend, dass ungefähr 75% der Erdoberfläche vom Meer bedeckt sind. Und das Meer steht in der Bibel und auch im Buch der Offenbarung oft sinnbildlich für die sündhaften Nationen, für den Chaos und den Rebellion der Menschheit gegen Gott. Weil das Meer, was er hier meint, ist nicht der schöne Strand, wo man sich für ein paar Tage sonnt, sondern wenn das Meer wütend und tobend ist, dann ist es wirklich der gefährlichste Ort auf Erden. Und es steht sozusagen sinnbildlich für die ganze Sündhaftigkeit der Welt, auf der wir leben. Aber ich denke, wir dürfen es auch genauso verstehen, wie es da steht. Es steht zwar für etwas, aber es wird wahrscheinlich genauso sein, dass es kein Meer geben wird. Aber wir dürfen getrost sein, es wird noch einen Fluss geben. Und wenn es einen Fluss gibt, dann gibt es auch Seen. Und das heißt, also die Erde wird neu gestaltet, wahrscheinlich nicht mehr 75% der Oberfläche mit Wasser bedeckt. Die Erde wird anders aussehen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es wird schön sein. Und dann Vers 2 sehen wir, also Johannes hat einen neuen Himmel, neue Erde gesehen, weil es erstes vergangen. Und dann Vers 2 sieht etwas, das ist die dritte neue Sache. Und dort heißt es, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie für einen ihren Mann geschmückte Braut. Das ist die dritte Sache, die er sieht. Das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel. Und wohin kommt das neue Jerusalem, wenn es aus dem Himmel herabsteigt? Es kommt auf die Erde. Das neue Jerusalem wird nicht in den Wolken schweben und irgendwo im Himmel sich fortbewegen, in welcher Form auch immer, sondern Johannes sieht hier neue Himmel und neue Erde und das neue Jerusalem steigt herab und ist die neue Hauptstadt des neuen Himmels und die neue Erde. Und wenn hier von einer Stadt gesprochen wird, sind nicht einfach nur die Gebäude gemeint. Es ist nicht nur einfach, Johannes sieht ein Gebäudekonstrukt, sondern was eine Stadt ausmacht, ist, dass viele Menschen auf einem Fleck zusammenwohnen. Das heißt, dieses neue Jerusalem ist nicht nur einfach ein Gebäude, sondern es ist die Braut Jesu Christi, wie es dann heißt, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und da klingeln uns die Worte auch aus Offenbarung 19, wo die Gemeinde, die Braut ist, das neue Jerusalem. Bei diesem neuen Jerusalem geht es vielmehr um die Menschen. Es geht um die Stadt, aber auch um die Menschen. Und dann heißt es, dass es eine heilige Stadt ist. Es ist das neue Jerusalem. Einer sagte mal, es ist nicht mehr die gleiche Stadt, die Sodom und Gomorra glich. Es ist nicht mehr das Jerusalem, das Gottes Herrlichkeit wegen der dort begangenen Gräuel verlassen hat. Das ist nicht mehr die Stadt, in der Gottes Propheten geschlagen und getötet wurden. Das ist nicht mehr das Jerusalem, in dem Jesus verraten, fälschlicherweise angeklagt und gekreuzigt wurde. Es ist eine völlig neue, heilige Stadt, in der es keine Unreinheit und keine Gewalt mehr geben wird. Das sind die drei großen Sachen, die Johannes sieht. Einen neuen Himmel, eine neue Erde und eine neue Stadt, das neue Jerusalem. Und lass uns mal kurz hier drüber nachdenken. Wir können aus diesen kleinen Versen schon lernen, dass der Himmel viel schöner und spannender sein wird, als wir uns das je vorstellen können. Wenn wir diese Worte lesen, okay, hier heißt es neuer Himmel, neue Erde, neue Jerusalem, es ist nicht so, wo bei uns die Vorfreude gleich groß wird. Und ich denke, manchmal hat das damit zu tun, wie wir uns den Himmel vorstellen. Die meisten stellen sich den Himmel wahrscheinlich so vor. Ich weiß nicht, das ist, was man in allen Trickfilmen sieht und Film und in Beschreibung. Es ist irgendwie in den Wolken, dass wir dort schweben und alles ist perfekt und rein und es gibt dort nichts zu tun. Oder so. Vielleicht ja, irgendwie, da gibt es noch Tore, durch die man reingehen muss und Petrus steht da und lässt einen rein oder raus. Wisst ihr, das ist nicht die richtige Vorstellung vom Himmel. Ich stelle mir den Himmel eher so vor. Und es sind keine tatsächlichen Fotos aus dem Himmel, das will ich nicht behaupten, aber ich kann mir sie ungefähr ein bisschen so vorstellen. Der Himmel wird so aussehen. Oder vielleicht so. Oder eher so. Obwohl, am liebsten hätte ich es so. Oder ungefähr so. Wir werden tatsächlich in einem neuen Himmel und in einer neuen Erde sein. Wir werden nicht alle Ewigkeiten auf Wolken herumschweben. Das ist nicht, was uns erwartet. Randy Alcorn sagte, er sieht, also beschreibt ein Cartoon, das er in der Zeitung mal gelesen hat, und er sieht dort einen Mann mit Engelsflügen und einem Heiligenschein, sitzt auf einer Wolke und tut nichts. Weit und breit außer ihm ist niemand zu sehen. Und die Bildunterschrift zeigt seine stillen Gedanken. Hätte ich nur eine Zeitschrift mitgenommen. Und dann sagt er weiter. Der Versuch, jemandem eine körperlose Existenz in einem immateriellen Himmel schmackhaft zu machen, ist wie der Versuch, jemandem Appetit auf Kies zu machen. Also diese Steine, den Sand da. Es wird nicht klappen, egal wie aufrichtig wir es meinen und welche große Mühe wir uns geben. Und das ist gut so. Wir können keine Vorfreude auf den Himmel haben, wo wir einfach nur alle Ewigkeiten auf einer Wolke rumschweben werden. Warum? Weil wir nicht dafür gemacht sind. Als Gott den ersten Himmel und die erste Erde gemacht hat, hat er als Wohnort die Erde für uns bestimmt. Wir sind für die Erde gemacht. Zu leben, zu atmen, zu arbeiten, zu tun, zu schaffen. Das ist, wofür wir gemacht sind. Und natürlich bereitet es uns keine Freude zu wissen, dass wir alle Ewigkeiten irgendwie nur rumschweben werden, ohne Sinn und Zweck und einfach nur eine Ewigkeit abwarten. Langeweile pur stellen wir uns den Himmel vor, aber das ist nicht so. Manchmal stellen wir uns vor, dass es ein ewiger Gottesdienst ist und das ist vielleicht noch schlimmer. So alle Ewigkeiten zu sitzen und zu singen und eine Predigt zu hören und wieder zu sitzen und zu singen und eine Predigt zu hören. Was werden wir beim Himmel tun? Ich will nur ganz kurz ein paar Sachen aufzählen. Ein paar Bibelstellen habe ich hier mit aufgelistet. Die Bibel spricht sehr viel, was wir im Himmel tun werden. In Offenbarung 22, Vers 3 heißt es, dass wir Gott dienen werden. Dass wir herrschen werden. Wir werden mit ihm über die neue Erde herrschen. Und wenn wir Jesaja dazu nehmen, und es gibt natürlich da Frage, ist es jetzt Beschreibung vom tausendjährigen Reich oder der Ewigkeit, wird beschrieben, dass wir arbeiten werden, dass wir Häuser bauen werden. Wir werden einen Auftrag haben im Himmel. Wenigstens Gott zu dienen und zu herrschen. Wie das genau aussehen wird, kann ich es mir nicht vorstellen. Aber Gott hat uns gemacht, dass wir arbeiten. Wisst ihr, wir werden uns im Himmel aufeinander erkennen können. Wir werden uns erinnern können an das, was geschehen ist. Ja, die Jünger haben Jesus nicht sofort erkannt. Aber irgendwann haben sie erkannt. Wir werden natürlich nicht so aussehen, wie wir jetzt heute aussehen. Also, die Babys hoffentlich werden dann erwachsen sein und die Erwachsenen werden nicht mit ganz vielen Falten dort sein. Deswegen wird es uns, wahrscheinlich werden wir immer eine Weile brauchen, miteinander zu reden, bevor wir einander erkannt haben. Aber in Matthäus zum Beispiel heißt es, dass wir mit Isaak und Jakob an einem Tisch sitzen werden. Oh, ich freue mich auf die Gespräche. Ich freue mich auf die Gespräche mit Abraham, mit Paulus. Ich freue mich, bis ich mal an der Reihe bin, mit Charles Spurgeon zu sitzen, mit Amy Carmichael zu reden. Das ist nicht das Wichtigste im Himmel. Das ist nur eine kleine Nebensache da drin. Wir kommen nicht in den Himmel um der Menschen willen, aber wir werden Beziehungen haben. Wir werden uns einander erinnern können, wir werden einander erzählen können, was alles passiert ist. Es heißt auch, dass wir essen und trinken werden in der Ewigkeit. In Offenbarung heißt es von einem Hochzeitsmahl des Lammes. Und Kapitel 22 heißt es, dass es einen Baum des Lebens geben wird, von den Früchten wir essen werden. Und es wird einen Fluss geben. Wir werden im Himmel singen und loben. Also Kapitel 21 und 22 steht das nicht, aber davor, wenn es über den Himmel beschrieben wird, heißt es, dass dort gesungen wird. Wir werden dort reisen und gehen. Es gibt eine Straße, auf der man gehen kann. Die Könige werden eingehen in die Stadt und ihre Herrlichkeit bringen. Es wird etwas zu tun geben in der Himmelstadt. Und das ist, was uns erwartet. Ein neuer Himmel, eine neue Erde und ein neues Jerusalem. Und eine kleine Anwendung will ich dir mitgeben. Erwarte das Bessere. Manchmal haben wir zu wenig Freude auf den Himmel, weil wir denken, die Erde bietet uns alles, was wir haben wollen. Und im Himmel, ja, dann bin ich dort, das war es jetzt, sonst vorbei. Ich will das Leben hier so sehr genießen, wie nur möglich. Und Himmel, ja, okay, na, das war's dann. Dann ist meine Endstation und dann warte ich dort für alle Ewigkeiten. Nein. Wir dürfen uns auf den Himmel umso mehr freuen, weil es dort noch viel besser als auf dieser Erde sein wird. Es ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ich denke, manchmal sind wir zu sehr versucht, die irdischen Sachen so sehr festzuhalten. Wir wollen sie nicht weggeben. Wir wollen nicht die Freude der Kinder weggeben. Wir wollen nicht die Freude der Beziehung weggeben. Wir versuchen, sie festzuhalten. Heute haben die meisten von uns ein Smartphone, das Fotos in 4K und HDR machen kann. Und wir versuchen, alle Momente in unserem Leben damit festzuhalten. Aber das funktioniert nicht. Wir schauen auf den Bildschirm, das Foto ist gemacht und der Moment verfliegt. Wir können es nicht festhalten, diese Momente hier. Das, wovon Prediger spricht. Das Leben hier ist nichtig, es vergeht schnell, es ist wie ein Windhauch, wie ein Rauch, eine kurze Zeit da und weg. Wir dürfen das Leben hier genießen. Das ist richtig. Aber wenn wir versuchen, hier festzuhalten, dann werden wir die elendsten aller Menschen. Wir dürfen uns auf den Himmel freuen, wo alles, was wir hier haben, umso viel besser sein wird. Und was wir uns nicht im Himmel vorstellen können, das wird es wahrscheinlich auch dort nicht notwendig geben. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Wir werden einen neuen Himmel und neue Erde sehen, aber das Wichtigste im neuen Himmel ist nicht, was es dort geben wird, sondern wer dort sein wird. Ich weiß nicht, stellt euch mal einen jungen Mann vor, der eine junge Dame kennenlernt und sie sehr anspricht und sie lernen sich kennen und er stellt fest, dass sie hier nur zu Besuch ist und eigentlich in einem ganz fernen Ort, in Südamerika wohnt, in irgendeinem Dorf dort. Naja, die Tage, die sie hier ist, vergehen und sie fliegt weg. Er wird sich nach diesem Ort dort sehnen, wo seine Geliebte ist. Nicht, weil der Ort für ihn so begeisternd ist, sondern wegen der Person. Wir sind gewohnt, es auf dieser Erde zu sein. Unser Zuhause ist unser Lieblingsort vielleicht. Aber wenn wir uns daran erinnern, wer im Himmel sein wird, wird uns der Himmel umso schmackhafter sein. Weil der Himmel ohne Gott sind wie Flitterwochen für die Braut ohne den Bräutigam. Gott ist es, der den Himmel uns schmackhaft macht. Und so heißt es in Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wir haben den neuen Himmel gesehen, die neue Erde. Und jetzt kommt eine Stimme, die sagt, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Das Zelt Gottes bedeutet so viel wie Gottes Wohnort. Im Alten Testament, erinnern wir uns, war die Stiftshütte der Wohnort, der Gegenwart Gottes und dann irgendwann der Tempel. Und nun wohnt Gott selbst bei den Menschen. Schaut mal weiter, es heißt, und er wird bei ihnen wohnen. Der Himmel ist eigentlich das Zuhause Gottes und die Erde ist unser Zuhause. Aber in der Ewigkeit wird Gottes Zuhause unser Zuhause sein und unser Zuhause wird Gottes Zuhause sein. Deswegen ist es richtig, immer noch zu sagen, dass wir in den Himmel kommen. Wir müssen nicht unsere Sprache ändern und sagen, ja, wir kommen auf den neuen Himmel, neue Erde. Es ist richtig zu sagen, dass wir in den Himmel kommen, weil der Himmel auf die Erde runterkommt. Man kann anders sagen, die Erde, sie wird himmlisch sein. Gott wird auf der Erde wohnen. Anstatt dass wir zu Gott in den Himmel aufsteigen, wird Gott herabsteigen, um immer bei uns zu wohnen. Der neue Himmel und die neue Erde, sie werden einfach perfekt sein. Weil es nicht mehr zwei getrennte Orte sind, Erde und Himmel, sondern Gott wird für alle Ewigkeiten bei uns sein. Und schaut mal, was die Folge davon ist. Wo Gott ist, was wird passieren? Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Die Gegenwart Gottes wird alles hier verändern. Gott wird alle Tränen abwischen. Unsere Tränen sind die erste und die natürlichste Reaktion auf etwas Schlimmes. Und Gott wird nicht Tränen wegwischen, weil wir die ganze Zeit im Himmel weinen werden. Das ist nicht, was damit gemeint ist. Gott wird vielmehr alles wegnehmen, was die Traurigkeit und die Tränen verursacht hat. Dann heißt es, der Tod wird nicht mehr sein. Ja, das ist das größte Leid wahrscheinlich hier auf dieser Erde. Der Tod ist die Folge des Sündenfalls. Die größte Trennung, die wir hier je erleben können. Dann heißt es, dass es dort kein Leid mehr geben wird. Und was damit gemeint ist, ist sozusagen das Gefühl des Leids, der Traurigkeit, der Trauer. Es wird dort kein Geschrei mehr geben, ist das vorletzte Wort. Sowas wie Wehklagen und Weinen. Und es wird dort kein Schmerz mehr geben. Keine Qualen. Wisst ihr, es gibt kein Leid auf Erden, das der Himmel nicht heilen könnte. Und Gott sichert uns zu. Und das sind Worte, die an uns heute gerichtet sind. Siehe, ich mache alles neu. Diese Worte sind wirklich wahrhaftig und gewiss. Und sie müssen wahrhaftig und gewiss sein. Weil wenn sie nicht wahr sind, dann leben wir ein Märchen. Und das wäre das Allerschlimmste. Dann wäre Gott der größte Betrüger, wenn er uns das verspricht und es nicht einhalten wird. Aber es ist wahr. Es ist gewiss. Christus ist wirklich auferstanden. Und Christus wird alles neu machen und alle Tränen wegwischen. Und das ist, was wir uns wirklich mitnehmen dürfen. Im Himmel gibt es keine Tränen. Stellt euch vor, nie wieder Sünde. Nie wieder Leid. Nie wieder Tod von Kindern, von Eltern, vom Ehepartnern, von Geschwistern, von Freunden. Nie wieder weinen. Nie wieder sexuelle Unmoral. Nie wieder Ehebruch. Nie wieder Grausamkeit gegenüber Menschen oder sogar Tieren. Nie wieder Hungersnot. Nie wieder Krebs. Nie wieder Demenz. Nie wieder Völkermorde. Nie wieder Abtreibung. Nie wieder Obdachlosigkeit. Nie wieder Lügen und Betrug. Nie wieder Spott und Verachtung. Nie wieder Mobbing. Nie wieder Trauer. Nie wieder Scham. Nie wieder Korruption. Nie wieder Depression. Nie wieder Gier. Nie wieder Sorgen. Nie wieder Verleugnung. Nie wieder Krankenhäuser, Altenheime und Beerdigungen. Nie wieder Asthma. Nie wieder Allergien. Nie wieder Schlaganfälle. Nie wieder Rückenschmerzen. Nie wieder Mundgeruch. und nie wieder Sodbrennen. Das ist, was uns erwartet. Aber was machen wir damit? Die Anwendung, die ich euch mitgeben will, ist: Schätze das Leid richtig ein. Zuerst, wenn jemand dir das heute schon verspricht, wenn jemand dir verspricht, dass Christus für dich am Kreuz gestorben ist, damit du nie wieder auf dieser Erde krank bist, dann verspricht er dir eine Lüge, weil das kommt erst noch. Befreiung von allem Leid und Schmerz hat uns Gott nicht für diese Erde versprochen, sondern für die zukünftige. Das ist erst im neuen Himmel und in der neuen Erde. Und die zweite Sache, die wir tun müssen, ist: Wir müssen das Leid hier richtig einschätzen. Gott hat es uns nicht für heute versprochen, dass er uns leidfrei machen könnte. Hätte Gott machen können, dass er uns heute schon verspricht, dass er uns alle Tränen abwischen wird, dass es kein Leid und Schmerz und kein Tod mehr geben wird? Ja, Gott hätte es machen können. Aber er verspricht es erst für den neuen Himmel und die neue Erde. Warum? Weil Leid einen Sinn hat. Leid bereitet uns auf den Himmel vor. Leid hilft uns, um uns vor Sünde heute zu bewahren. Leid hilft uns, um Sünde in unserem Leben aufzudecken. Leid hilft uns, auf den Himmel wirklich zu freuen. Leid bereitet uns vor, dass wir Tröster für andere sein können, die durch dasselbe Leid gehen. Und vor allem, Leid prüft unseren Glauben. Wenn der Himmel so ist, wie er versprochen ist, und man einfach nur ein Gebet sprechen müsste, um in den Himmel zu kommen, dann würden das alle tun. Und manche tun das vorschnell, zu sagen: Ja, ich glaube an Jesus, weil ich möchte nicht in die Hölle kommen, ich möchte im Himmel sein. Aber Gott hat es bewusst so gemacht, dass wir den Himmel noch nicht schauen. Dass wir im Glauben leben müssen. Und Leid prüft unseren Glauben. Glauben wir wirklich an den Himmel? Wollen wir wirklich für alle Ewigkeiten bei Gott sein? Oder wollen wir nur Schmarotzer sein und Gott nicht haben, aber nur seine guten Gaben haben wollen? Das ist, was im Leben von Hiob geprüft wurde. Das ist, was Satan behauptet hat. Ja, der Hiob, der glaubt an dich nur, weil du ihm alles schenkst. Und Gott hat gezeigt: Nein, sein Glaube ist echt. Er vertraut mir. Deswegen schickt Gott jetzt noch Leid, um unseren Glauben zu prüfen, um uns auf den Himmel vorzubereiten. Damit wir nicht in den Himmel nur kommen, weil es dort keinen Schmerz gibt, sondern dass wir in den Himmel kommen, um Gott zu genießen. Weil wenn wir in den Himmel nur wegen der guten Gaben kommen, dann werden wir den Himmel nicht genießen werden. Weil das Herrliche am Himmel ist Gott und nicht die Befreiung von Krankheit. Und so ist der dritte Punkt. Was uns im Himmel erwartet wird, sind die heiligen Bürger. John Newton sagte mal: Wenn ich in den Himmel komme, werde ich dort drei Wunder erleben. Das erste Wunder wird sein, dass ich dort viele Menschen sehe, die ich nicht erwartet hätte. Das zweite Wunder wird sein, dass ich viele Menschen vermisse, die ich erwartet hätte. Und das dritte und größte Wunder von allem wird sein, dass ich mich selbst dort wieder finde. Und ich bin mir sicher, er wird Recht behalten. Und in den nächsten Versen werden uns die Bürger beschrieben, die im Himmelreich sein werden. Und so heißt es in Offenbarung 21, Vers 6 bis 7. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Dieser Blick beginnt mit dem Blick auf Gott. Gott sagt: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O. Im griechischen Alphabet sind das der erste und der letzte Buchstabe, der Anfang und das Ende. Gott ist wirklich alles in allem. Er ist sowohl der Anfang von allem und er ist auch das Ziel von allen Dingen. Das Ziel von allen Dingen ist nicht einfach glücklich zu sein. Das Wort für Ende bedeutet eigentlich hier so viel wie für das, also wird das Wort für Ziel verwendet, das Endziel. Er ist das Endziel für alles. Er wird unser Glück für alle Ewigkeiten sein. Nicht so sehr die Dinge dort, sondern er. Und wie ist es, dass wir dorthin kommen? Gott sagt, ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wasser des Lebens umsonst. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Und es gibt einen Grund, warum Gott das hier betont. Wenn wir uns auf den Himmel freuen, gibt es keinen menschlichen Weg, dorthin zu kommen. Menschen versuchen, auf eigenem Weg in den Himmel zu kommen. Sie versuchen, sich Leitern zu bauen, um in den Himmel zu kommen. Aber es reicht niemals aus. Deswegen zeigt Gott hier den einzigen Weg in den Himmel. Und der einzige Weg in den Himmel ist in diesen folgenden Worten zusammengefasst. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell das Wasser des Lebens umsonst. Der Himmel ist und wird immer nur ein Geschenk der Gnade Gottes sein. Kein Mensch kann sich den Himmel verdienen. Der einzige Weg in den Himmel ist, wenn Gott uns die Sünden vergibt. Wenn Gott nicht bereit wäre, Sünden zu vergeben, wäre der Himmel leer. Und es ist ein Geschenk seiner Gnade, dass er es umsonst gibt. Diese Worte sind eine Anspielung auf Jesaja 55. Und wenn du heute noch nicht das Geschenk der Errettung angenommen hast, will ich dich ermutigen, merk dir diese Zahl, Jesaja 55, und lies es heute Abend. Ich will mit euch die ersten drei Verse aus Jesaja 55 lesen. Wohlan ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Das Angebot der Rettung ist umsonst. Warum ist es umsonst? Weil Christus den Preis am Kreuz schon bezahlt hat. Als Christus, und wir haben uns daran vor zwei Tagen erinnert, am Kreuz hing, heißt es in Kolosser, wurde unsere Schuldschrift ans Kreuz genagelt. All das, was wir verdient hätten, all die Schuld, die wir hätten begleichen sollen von unseren Sünden, sie wurde ans Kreuz genagelt. Und deswegen ist der einzige Weg der Rettung, dieses Geschenk anzunehmen. Weil wenn du sagst, nein, nein, ich will für meine Sünden selbst bezahlen, sagst du damit, dass Jesu Opfertod umsonst war. Dass Christus schon zwar bezahlt hat, aber du es aus eigener Tasche bezahlen wirst. Das ist eine Verachtung von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, wenn wir versuchen, durch eigene gute Werke gerettet zu werden. Rettung von Gott ist immer umsonst. Es ist ein Geschenk, für das wir niemals bezahlen können. Und nur diejenigen, die durstig nach diesem Geschenk waren und dieses Geschenk angenommen haben, die werden aus dem Quell des Wassers des Lebens trinken. Sie werden im Himmel sein. Und dann ist eine weitere Beschreibung von denen, die dort sein werden, in Vers 7. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und vielleicht denkst du, aha, da steht's doch. Ich muss überwinden. Ich komme durch meine eigenen guten Werke. Ja, Jesus hat für mich bezahlt, aber durch meine eigenen guten Werke, da komme ich in den Himmel. Wenn ich überwinde und standhaft bin. Johannes sagt in 1. Johannes 5, Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, in den Himmel kommen nur die, bis ans Ende standhaft bleiben. Aber es ist nicht unser Verdienst. Wir können nicht aus eigener Kraft überwinden und denken so, ich entschließe mich von heute an nie wieder zu sündigen, bis Jesus wiederkommt. Dieser Entschluss wird wahrscheinlich so ungefähr 2-3 Sekunden halten. Und dann wird schon die erste Sünde sein, dass du stolz auf dich bist. Und schon hast du den Himmel verloren. Der einzige Weg zu überwinden ist, zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist, was wahrer Glaube ist. Der überwindet, der standhaft bleibt. Der diesen Blick auf den Himmel hat. Richard Baxter sagte, der Himmel wird uns jeden Verlust ersetzen, den wir erleiden, um ihn zu erlangen. Aber nichts kann den Verlust des Himmels zu ersetzen. Das ist wahrer Glaube. Der glaubt, der Himmel ist es wirklich alles wert und ich bleibe dran. Ich glaube, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes, der für meine Sünden gestorben ist. Und so rufe ich dir heute zu. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Er ist deine einzige Hoffnung. Schiebe das nicht auf morgen. Bitte Gott, dass er dir ein neues Herz schenkt. Und Vers 8 werden uns die beschrieben, die nicht Bürger dessen sind, die nicht in den Himmel kommen werden. Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörderer und Unzüchtige und Zauberer und Götzendienste und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Mit Feiglingen ist interessant, dass die Liste damit angeführt wird. Wir würden vielleicht andere Sünden ganz vorne entdecken. Aber es wird ganz bewusst dieses Wort an Anfang gestellt. Das sind die, die sich für Christus geschämt haben, die feige zurückgewichen sind, die dem Tier gedient haben und nicht Christus. Der Glaube ist es, der überwindet. Und du denkst vielleicht, oh, ich habe Sünden begangen, die in dieser Liste sind. Ist es aus mit mir? Habe ich keine Hoffnung? Nein, schaut mal, die Liste ist dir nicht die so etwas mal gemacht haben, sondern die solche sind, die nicht einmal feige waren. Vielleicht erinnerst du dich an einen Moment, wo du dich für Christus geschämt hast und die nicht zu ihm bekannt hast. Ja, du warst feige in dem Moment. Aber die Beschreibung ist von den Leuten, die es beständig sind, deren Lebenscharakter es ist, dass sie feige sind, ungläubig, mit Gräuel befleckt, dass sie Mörder sind, dass sie unzüchtig sind. Und so die Lehre, die ich euch mitgeben will. Gottes Kinder zu sein, ist unser Lebenssinn. Wir haben das in den Versen vorher nicht so geschaut. Ich will noch mal kurz. Vers 7. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist unsere Hoffnung für alle Ewigkeit. Das ist, worum es geht. Das ist, wer wir sind. Wenn wir gerechtfertigt sind, wenn Christus unsere Sünden vergeben sind, dann sind wir seine Kinder, sind wir seine Söhne. Und das ist unsere Hoffnung für alle Ewigkeit. Und jetzt ein bisschen springen. Und so möchte ich euch eine Anwendung mitgeben. Lebe in Heiligung. Der Himmel ist unsere Motivation, gegen die Sünde zu kämpfen. Nicht, weil wir uns den Himmel damit verdienen, sondern das ist, wer wir sind. Wir sind für den Himmel bestimmt. Wir freuen uns auf den Himmel. Wir haben an Jesus geglaubt, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und das ändert, wie wir uns heute verhalten. Wenn wir alle Ewigkeit mit Gott fern von jeglicher Sünde verbringen werden, dann dürfen wir und müssen wir auch diese Sünde heute schon ablegen. Und ich möchte noch ganz kurz im vierten Punkt unseren Blick auf die herrliche Hauptstadt richten. Wir werden uns nächstes Mal noch mehr Gedanken dazu machen. So möchte ich mit euch ganz kurz durch diese Verse durchgehen. Und sie sind vielleicht für euch erstaunlich. Wenn wir über den Himmel nachdenken, gibt es viele Sachen, wo wir auch Fragen haben. Wir wollen eigentlich gerne wissen, ob unsere Haustiere dort sein werden. Wir würden eigentlich gerne wissen, in welcher Sprache wir reden werden. Oder wie lange wir brauchen werden, um eine Sprache zu lernen. Aber als nächstes, was uns präsentiert wird, ist ein langer Abschnitt über das neue Jerusalem. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir auch diesen Abschnitt lesen. Ich lese mit euch die Verse Offenbarung 21, Vers 9 bis 11 und so weiter. Dort heißt es, und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und wer ist die Braut des Lammes? Wer ist die Frau? Vers 10. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, das von Gott aus dem Himmel herabkam. Wir hatten davon schon in Vers 2 gelesen gehabt, neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Und jetzt ist unser Blick nochmal genau auf dieses neue Jerusalem. Vers 11. Welche die Herrlichkeit Gottes hat und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Die Braut, das sind die erlösten Menschen. Das ist das heilige Jerusalem. Und du stellst dir vielleicht die Frage, aber wieso ist das heilige Jerusalem immer noch die Braut? War die Hochzeit nicht in Kapitel 19? Ja, sie ist auch schon die Frau des Lammes. Aber ich bin überzeugt, dass hier die Formulierung Braut verwendet wird, um die Liebe Gottes zu seiner Gemeinde für alle Ewigkeiten umso mehr zu betonen. Sie ist für immer seine Frau, die Gemeinde, aber auch für immer seine Braut. Sie ist die Menschen, das sind die kostbaren Seelen, die Jesus Christus für sich erlöst hat. Also, ihr seht ja, die Frau, die Braut des Lammes, spricht von seiner ewigen Liebe. Und dann lesen wir weiter von der Stadt, wie sie aussieht. Und das ist interessant. Vers 12, und sie hatte eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engeln und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Vom Osten her gesehen 3 Tore, vom Norden 3 Tore, vom Süden 3 Tore, vom Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Hier wird uns eine Mauer beschrieben. Und du fragst dich, wofür braucht man eine Mauer im neuen Himmel und neuen Jerusalem, wo es keine Gefahren mehr geben wird? Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, es deutet darauf hin, dass dieses neue Jerusalem sicher und fest ist, dass es unverwüstlich ist. Und dann sehen wir 2 Sachen, nämlich, dass die Toren, die 12 Stämme Israels, die Namen aufgeschrieben haben und die Grundsteine der Mauer, die haben die 12 Aposteln des Lammes. Das heißt, in der Ewigkeit ist wieder die Gemeinde und Israel vereint. In Offenbarung 19, der Trübsalzeit, ist die Braut die Gemeinde. Und hier kommt nach der Trübsalzeit, nach dem tausendjährigen Reich, kommt Israel dazu. Und dann lesen wir weiter. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Dieses neue Jerusalem, es wird gewaltig sein. 12.000 Stadien umgerechnet sind ungefähr 2.200 Kilometer. Die Stadt wird so breit, so lang, aber auch so hoch sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also Mount Everest sind 8 Kilometer irgendwas. Die Stadt wird 2.200 Kilometer hoch sein. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich freue mich darauf. Also in dieser Platz gibt es wirklich genügend Platz für jeden. Es wird herrlich und wunderschön sein. Nichts zu vergleichen mit dem, was auf der Erde ist. Und Vers 18 bis 21. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalkedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardes, der siebte ein Chrysolyt, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perlen, und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Die Stadt wird herrlich sein. Selbst wenn die Tore selbst aus Edelstein geschmückt sind, wie herrlich wird es da drin sein. Hier ist der Blick nur auf das Äußere, nicht so sehr noch auf die Menschen. Der kommt danach noch. Aber selbst wenn das Äußere so perfekt ist, was wird uns dann erwarten? Was wir uns daraus lernen können ist, der Himmel ist wirklich sicher. Es ist der sicherste Ort auf Erden, so wie es Petrus in 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5 sagt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbar zu werden in der letzten Zeit. Das Erbe, was uns erwartet, ist viel, viel größer, als was wir uns jemals hier auf dieser Erde ansammeln können. Manchmal machen wir uns so große Sorgen um die Dieselpreise, so große Sorgen um, wie teuer ein Haus gerade ist, zu kaufen, zu bauen. So viele Sorgen, wie unsere Rente hoch sein wird. Wenn wir es damit vergleichen, was uns erwartet, ist das ein Staubkorn. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was uns erwartet. Und das sollte unser Leben heute verändern. Uns erwartet eine riesige, eine herrliche Stadt. Ein Erbe, das absolut sicher ist. Und wir werden dort für alle Ewigkeiten sein. Und ich denke, eine Anwendung, die wir mindestens daraus mitnehmen können, ist, dass wir uns nicht sorgen. Wenn du heute mit Sorgen zu kämpfen hast, richte deinen Blick auf den Himmel. Richte deinen Blick auf das, was uns erwartet. Ja, wir sollen treu in der Zwischenzeit sein, womit Gott uns hier anvertraut hat. Aber wir dürfen unseren Blick auf den Himmel richten. So, was erwartet uns nach unserer Auferstehung? Zuerst die himmlische Neuheit. Alles wird neu werden. Neue Himmel und neue Erde. Dann wird uns dort die heilsame Gegenwart Gottes erwarten und alles Leid wegnehmen. Wir werden dort heilige Bürger treffen, die nicht aus ihrer eigenen Kraft heilig geworden sind, sondern weil Gott sie heilig gemacht hat. Und dann werden wir die herrliche Hauptstadt dort sehen. Und nächstes Mal werden wir weiter uns die herrliche Hauptstadt ansehen und uns Gedanken machen, was das für uns heute praktisch bedeutet. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen, und ich bete mit uns und bitte den Herrn um Gnade, dass er unseren Blick auf den Himmel richtet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für uns auferstanden bist, dass du für uns gestorben bist und dass du auferstanden bist. Jeder, der an dich glaubt, hat das ewige Leben, und wir dürfen es schon hier haben. Wir dürfen einen Vorgeschmack auf den Himmel haben. Es ist ein Vorgeschmack, hier mit deiner Gemeinde zu sitzen, zu sein, jetzt zu stehen, zu beten, zusammen zu singen. Wie viel herrlicher wird es im Gott in dem Himmel sein, wenn wir über dein Wort nachsinnen, wenn wir in deiner Gegenwart wandeln, wenn wir zusammen singen. Oh, ich freue mich auf das Singen im Himmel, Herr Jesus. Wie herrlich wird es klingen und wie ehrlich werden unsere Worte sein. Und wir werden nicht nur einfach Worte singen, weil ja der Text vorne steht, sondern weil wir es wirklich dir zusingen, Herr. Danke dir, Herr, für diese Herrlichkeit, auf die wir uns freuen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du unser Herz mit dieser Freude erfüllst. Denn das ist allein deine Gnade, wenn wir uns auf den Himmel freuen können.